Aloha, Yannick heißt es diesen Montag wieder und ja, auch in europäischen Gefilden geht die Wettkampfsaison langsam los, vor allen Dingen aktuell mit Laufwettkämpfen und du warst am gestrigen Sonntag unterwegs als Pacemaker beim Halbmarathon und da wollen wir natürlich erstmal fragen, wie das für dich und deine Freundin war und wie die Stimmung war, wie jetzt mal wieder an der Wettkampfstartlinie stehen zu können.
Ja, hallo Markus. Es war natürlich wieder sensationell. Die Freude steigt jetzt umso mehr für die kommenden Wettkämpfe, wenn man wieder das Wettkampffeeling schnuppern konnte oder aufnehmen kann. Ich glaube, wahrscheinlich was noch dazu führte, ist, das Wetter war einfach grandios, die Stimmung war perfekt. Es waren sehr, sehr viele motivierte Läufer und Läuferinnen vor Ort. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich immer Anfang Saison daran, dass es einfach ja die erste Wettkampf wieder darstellt von vielen. Und ja, also das Fieber ist geweckt, Lust hat man und ich würde auch sagen, man konnte definitiv ein positives Resümee daraus ziehen oder positive Erfahrungen daraus ziehen, auch wenn man jetzt nicht ganz die Zielstellung erreichen konnte. Ja, für das sind quasi B- oder C-Wettkämpfe, die müssen noch nicht perfekt sitzen, sondern dort geht es ja auch mehr oder weniger um eine Standortbestimmung, um nochmal zu sehen, wo kann man welche Schraube anziehen. Oder was für Learnings zieht man daraus, damit man genau eben für uns jetzt quasi dann im Triathlon-Bereich dann ja an den Ironmans oder 70.3 Punkten kann.
Ja, du sagst es, Learnings draus ziehen und so weiter. Für dich als Pacemaker war es ja trotzdem in gewisser Art und Weise kontrolliert. Ja, was sind deine Learnings für dich selber daraus und ja, nimm uns da einfach mal vielleicht mit, wie du das Ganze erlebt hast.
Ja, war natürlich schon eine sehr spezielle Situation. Zum einen war ich natürlich noch nie als Pacemaker bei einem Wettkampf dabei und als zweites tatsächlich hatte ich auch noch nie einen Wettkampf gemacht, wo ich selbst nicht versucht habe, mich abzuschießen oder Bestzeiten zu erreichen, sondern da ging es jetzt erstmalig wirklich darum, meine Freundin zu unterstützen. Und demzufolge, es war echt noch ein spannendes Gefühl, weil man hat dann quasi, ja, man ist gerannt und wusste einfach, man hätte noch viel, viel mehr Energie, oder man kann, ja, demzufolge die Pace darstellen, die meine Freundin wünscht, was ja natürlich eben die Aufgabe ist eines Pacemakers. Und zugleich hat man sich dann quasi ja mal die Zeit genommen und rechts und links geschaut und dann dachte man, ja gut, die ist auf ein Extrem, oh, der ist schon am Laufen, der mag schon nicht mehr, was ist da passiert? Und selbst ist man hier relativ gemütlich am Durchjoggen. Und zugleich, ja, konnte man erstmalig auch mal bei den Essensverpflegungsstellen, Stationen genügend Zeit nehmen, um hier mal ein Becher entgegenzunehmen und den einfach auch mal fast schon genießen. War eine spezielle Situation, also nicht, dass wir hier das auf eine lustige Art darstellen möchten, überhaupt nicht, aber es war natürlich um einiges angenehmer, wenn man, ja, nicht den Puls auf 180 oder 190 hat, sondern einfach irgendwo bei 150, 160 und einfach das Ganze mal wahrnehmen kann als angenehmer Start in die Wettkampfsaison und nicht gleich schon ja die Laktatgrenze ersuchen muss.
Du sprichst es an, also angenehm, trotzdem mit einem hohen Anspruch. Ist das so, dass du an dem Tag auch das Gefühl gehabt hast, oh, du wärst das Rennen jetzt schon gern auch voll gelaufen oder sagst du, ah nee, aufgrund des gesamten Trainings und des Volumens ist es für dich auch okay und du bist froh, den Wettkampf so absolviert zu haben und in Anführungsstrichen, dass du noch Luft hattest und das nicht volllaufen musstest?
Ja, durchaus. Also ich meine, die Überlegung hat sich definitiv mal noch ergeben. Ich mache ja den nächsten Samstag den 10-Kilometer-Lauf. Ich hätte auch nach dem Halbmarathon selbst einen 10-Kilometer-Lauf vor Ort machen können. Oder man hätte doch sagen können, ich mache nur an diesem Samstag, am letzten Sonntag den 10-Kilometer-Lauf und meine Freundin nach dem Halbmarathon. Bewusst alles dagegen entschieden und dazu entschieden, ihr zu helfen, weil ich wusste, im Ganzkonstrukt passt es aktuell einfach nicht rein. Und das hat sich jetzt nochmals bestätigt. Also ich war fit, ich konnte die Pace, die meine Freundin wünschte, gut halten oder gut darstellen. Ich hätte auch darüber gehen können, aber ich wusste, ich selbst bin definitiv noch nicht in Topform oder aufgrund des hohen Trainingsvolumens noch nicht in der Form, die ich eigentlich nächsten Samstag sein möchte. Und demzufolge war ich eigentlich schon froh, ehrlich gesagt, dass ich selbst nicht noch irgendwie ein scharfes Race hatte, sondern dass ich das bewusst einfach als Training ansehen konnte und ja, hier nochmals plus noch gratis Erfahrung sammeln konnte, eben auf was ich dann nächste Woche schauen muss.
Erfahrung sammeln, auf was du nächste Woche schauen musst oder willst. Was sind das für Erfahrungen oder was sind auch für dich als Athlet die Learnings aus dem Rennen?
Ja, ich glaube, der Klassiker, den man einfach immer wieder mal unterschätzt, wenn man startet, und zwar zu schnell starten. Wahrscheinlich geht das vielen noch so, die einfach, ja, zu euphorisch unterwegs sind oder zu wenig Erfahrung gesammelt haben, dass der Körper ja verleiht einem fast dazu, dass man fliegen könnte zu Beginn und dann möchte man gleich mit der Besten oder mit der Spitzengruppe mitrennen. Das geht wahrscheinlich auch gefühlt einen Kilometer gut, wenn man auf die Zähne beißt, noch 1,5 Kilometern, aber irgendwann schießt das Laktat dann halt trotzdem rein und dann ist es unabhängig davon, ob man nur 10 Kilometer oder gleich einen Halbmarathon macht, hinten raus büßt man eigentlich quasi. Und demzufolge ist sicherlich das Learning daraus, den Mut wieder zu haben, wie ich es dazu mal in Tschechien gemacht habe, im besten Fall einen Negativ-Split darzustellen, also langsam zu starten, einfach in einer sicheren Pace zu starten und dann nach hinten raus schneller zu werden, sodass man im ganz Konstrukt quasi dann schon den Schnitt hat, den man sich wünscht. Aber so einfach genügend Spazier einrechnet, dass man nach hinten raus und das Vertrauen hat, nach hinten raus schneller zu werden, nicht umgekehrt.
Okay, aber ist das eine Sache, also du sprichst es gerade an, die du dir auch als Athlet immer wieder, sag ich mal, klar machen musst? Oder würdest du sagen, dass es mittlerweile so verinnerlicht ist, dass du damit gar kein Problem hast, auch mal zu überziehen?
Ja, schlussendlich, ich glaube, was hier entscheidend ist, ist einfach das Selbstvertrauen. Also das habe ich jetzt bei vielen schon gesehen, also bei mir selbst ja auch beim ersten Ironman. Wenn man sich einschätzen kann oder wenn man nicht weiß, wie stark man selbst ist, und da ist es natürlich unabhängig davon, ob man einen super Coach hat, der an einem glaubt und ganz genau weiß, es würde funktionieren, wenn man selbst nicht davon überzeugt ist, dass es funktioniert. Dann gehen ja die meisten Menschen wahrscheinlich davon aus, alles, was man schon hat, das hat man und dann muss man schauen, was passiert. Und nach dem Motto gehen natürlich viele Läufer und Läuferinnen ein. Also da versucht man zu Beginn Vollgas zu geben, weil dann hat man ja eine gute Pace und man kann die ja dann schon trotzdem noch ein wenig droppen. Und demzufolge, ich bin echt froh, dass ich hier schon die Erfahrung oder die positive Erfahrung machen konnte, dass es funktioniert. Und mittlerweile fällt es mir gar nicht mehr so schwer, aber es war einfach ein guter Aufruf, nochmals und ein Weckruf, dass es fast unerlässlich ist, wenn man gut vorne dabei sein möchte, außer man hat eine extrem hohe Laktattoleranz. Aber das habe ich jetzt persönlich halt vor allem aufgrund dessen, dass ich mich ja letztes Jahr auf die Langdistanz fokussiert habe, nicht wirklich. Da muss man sagen, Sprinter, die haben definitiv eine höhere Toleranz und demzufolge muss man das ja auch selbst eingestehen, dass das wohl nicht der klügste Weg wäre.
Ja, also du sagst es, auf alle Fälle Learnings und so weiter. Was bedeutet das einfach mal jetzt aus deiner Sicht, nächste Woche ein 10-Kilometer-Race? Wir sprechen das nochmal in Ruhe, aber wenn wir das jetzt genau analysieren oder das Pacing durchsprechen, was bedeutet das für dich?
Das würde für mich nicht gleich mit einer Zweier-Pace loszustarten. Nee, Spaß beiseite. Definitiv angespornt zu sein, aber wahrscheinlich lieber in einer eher längsameren Gruppe einteilen oder in einer schnellen Gruppe, aber eher nach hinten. Und dann das Feld ein wenig laufen lassen. Ich habe auch relativ schnell realisiert, und das war letztes Jahr auch so beim Laufwettkampf, die ersten vielleicht 400 Meter, da ist das Feld extrem dicht aufeinander. Das führt meistens dazu, dass man zu schnell rennt und danach verteilt sich relativ rasch. Und dann nutze ich lieber die Gunst der Zeit und gehe dann danach, erst nach dem 500 oder nach dem Kilometer, gebe ich darum versuche ich, mich nach vorne zu kämpfen, anstelle gleich zu versuchen, mit allen anderen mitzurennen und danach feststellen zu müssen, ich muss mich droppen lassen. Weil meistens findet man dann trotzdem noch einen Weg. Es ist ja nicht wie beim Radfahren, wo man noch ja Angst haben muss, dass man mit den Lenkern sich berührt oder einhakt, sondern es ist nur Laufen. Das ja kann man relativ noch rechts und links schnell mal durchswitchen.
Ja, du sagst auf alle Fälle Pacing und so weiter, sich da zurückhalten. Ein Thema, auf das du in dem Rennen auch noch einen Fokus legen konntest, im Trainingswettkampf, war die Ernährung. Was würdest du sagen, wie hat das funktioniert und was ist, sag ich mal, für dich, der auch im Bereich Ernährung oder Nahrungsaufnahme der signifikante Unterschied gewesen, ob du ein Rennen voll machst oder ob du, wie ich es jetzt quasi beschreibst, das Rennen kontrolliert gestaltet hast?
Ja, das war der Hintergedanke, damit wir die Zuhörer und Zuhörerinnen mal noch abholen können. Ich hätte mir gedacht, dass ich wahrscheinlich irgendwo im Tempobereich den Puls habe, also wahrscheinlich irgendwo gegen 165 bis 175. Und demzufolge wäre es natürlich spannend gewesen, was passiert, wenn ich viel zu viel Carbs aufnehme. Oder beziehungsweise wo ist die Benchmark, wo macht der Magen nicht mehr mit. Ich habe dafür für anderthalb Stunden mal um die, jetzt muss ich kurz überstehen, es waren 140 Gramm Carbs gerechnet, also definitiv mehr als das, was ich in Cozumel eingenommen habe. Dort war ich, glaube ich, maximal bei 60 Gramm. Und dachte mir schon, oh, das ist schon grenzwertig. Von daher wollte ich es mal ausprobieren. Jetzt war es aber so, dass überraschenderweise mein Puls für die Zielsetzung, die ich am Sonntag brauchte, nur irgendwo bei 150 war, also absolut noch Grundlagebereich. Und demzufolge die 150 oder 130 Gramm Carbs, die haben wie keinen negativen Einfluss auf das ganze Verhalten, weil der Magen, der konnte genügend gut durchblutet werden. Also ich habe es aufgenommen. Ich muss aber fairerweise auch sagen, ein richtiges positives oder negatives Fazit kann ich gar nicht ziehen, da ich es einfach aufgenommen habe. Es passierte nichts, aber wir wissen auch, das sind nicht die Bedingungen, die ich wollte, um das auszuprobieren. Von daher wird es wohl wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass ich das irgendwo mal in einem Training wieder einbauen muss.
Okay, ja, trotzdem interessant in dem Sinne, dass du sagst, okay, du konntest es mal antesten, aber hast für dich auch feststellen können, dass dieses Setting jetzt doch eigentlich für das, was wir da angehen wollten, nicht das richtige Setting ist und man da einfach schauen muss, wo man das optimiert oder in welchem Bereich. Dann jetzt noch zum Training. Wir hatten die Woche eine VO2-Max-Einheit in der Ermüdung an einem Doppelradtag. Also ist auch was Neues gewesen als dritte Einheit VO2 Max, vor allen Dingen auch wenn man schon auf dem Rad war. Wie hast du diese Einheit wahrgenommen und wie bewertest du die für dich?
Ja, war tatsächlich wieder mal spannend zu beobachten, wie sich so der Körper über einen Tag durch verhält. Ich mag mich erinnern, zuerst hieß es nüchtern Ride früh morgens, da ging ich auf die Rolle, irgendwie so knappe 130 Watt gedrückt und dachte mir, Jesus Gott, der Tag, der kann nur noch schlechter werden. Ich spüre meine Beine jetzt schon extrem und dem lief keine Lust, um hier wirklich VO2-Max-Werte dann drücken zu müssen, so zu wissen, vor allem, dass das dann die letzte Einheit des Tages wird. Demzufolge bin ich echt mit einem mulmigen Gefühl nach dem nüchternen Ride in den Tag gestartet und die Beine taten auch jetzt schon weh und man dachte, ja gut, das wird echt nichts. Und dann stand eigentlich quasi noch ein lockeren Swim an, aber es hatte trotzdem noch überraschenderweise Elemente drin, die jetzt in meiner Interpretation eher Richtung Schwelle gingen. Und da habe ich mal gut die Arme abgeschossen und die Beine dazu noch ordentlich vorbelastet. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt aufs Rad, das geht echt nicht mehr, da hört ein Gut und Böse auf. Aber so klassisch Triathlet, wie man ist, hat man es dann versucht, ist man extrem erschöpft auf das Rad gestiegen mit richtig schweren Beinen und hat mal angetreten und dachte, ja, jetzt das wird echt nichts mehr. Und es ist ein Phänomen, was mich immer wieder mal überrascht, wenn man genau dann denkt, es funktioniert nicht oder es geht gar nichts mehr, dann funktioniert es eben trotzdem. Das ist echt das Spannende, was wahrscheinlich der Wille einfach ausmacht. Ich glaube, da können wahrscheinlich viele Triathleten mitbestätigen, dass wenn man irgendwie, ja, wahrscheinlich noch an sich glaubt oder irgendeine Hoffnungsschimmer sieht, man versucht zu packen und ja, aus irgendeinem Grund konnte ich es dann tatsächlich machen, die Werte übertreffen in gewissen Hinsichten sogar und ja, damit einem echt guten Gefühl und richtig, richtig schweren und müden Beinen abends ins Bett legen und wissen, gut, das war wieder mal ein sehr erfolgreicher Tag, obwohl ich es nicht dachte.
Okay, das klingt auf alle Fälle richtig, richtig spannend. In dem Sinne, was du sagst, dass ja, das dann einfach auch realisiert werden kann, auch wenn der Körper sich halt wirklich in der Gänze so, so müde fühlt, dass er halt das eigentlich ja denkt, okay, wie soll er das halt bewerkstelligen? Und dass du dich dann als Athlet in gewisser Art und Weise auch selber überrascht hast.
Definitiv, also ja, ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder so mitfühlen, wenn man das, dass es so Tage gibt. Also es geht nicht immer auf, das muss man fairerweise zugeben. Und es gibt auch wirklich Tage, an denen geht's nicht. Und da das weiß man. Und manchmal gibt es wie so die Grenztage, wo man das Gefühl hat, ja, vielleicht, wenn das eben das Blatt sich noch wendet, dann kann es gut werden. Manchmal wendet es sich nicht und dann, ja, muss man dann auch die Gnade, glaube ich, haben, um zu sagen, ja gut, lieber abzubrechen, statt irgendetwas durchzustieren, das dann ja längerfristig sogar einen Schaden vielleicht zufügt oder irgendeinen Ermüdungsbruch darstellt oder sonst irgendetwas. Also ich glaube, da muss man extrem aufpassen und das Feintuning dann trotzdem noch ein wenig haben.
Ja, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, wird dann in Richtung des Wettkampfes zum Ende der Woche hin etwas ruhiger. Ist das eine Sache, auf die du dich schon freust, oder ist das aktuell dann so, wo du dann denkst, oh, jetzt nehmen wir da raus, nicht, dass ich da wieder auch an Form oder in gewisser Art und Weise was verliere?
Ja, ganz guter Punkt. Ich glaube, du kannst schon meine Antwort ahnen. Hab's natürlich selbst gesehen, jetzt momentan immer noch schön so eine 30 Stunden im Woche oder fast ein wenig mehr Volumen. Man hat endlich Freude, dass der Körper das ja erträgt, die Regeneration vorwärts geht und man trotzdem ja irgendwie noch einigermaßen zweg ist. Und jetzt führt das natürlich schon dazu, dass man auf einmal irgendwo nur noch bei knappen 22, 23 Stunden gelandet ist. Es ist so zweispaltig. Auf der einen Seite bin ich recht ein wenig traurig, denke so, na, schade, 7 Stunden weiteres Training wäre noch schon cool, vor allem ein Samstag, der normalerweise 5-6 Stunden hat jetzt einfach, ja, 1 Stunde Schwimmen und nach 30 Minuten 10 Kilometer Lauf drin, nichts mehr, daher nicht wirklich aktuell viel, aber auf der anderen Seite, ja, irgendwo, wenn man dann eine faire Bilanz ziehen möchte oder einen guten Standpunkt ziehen möchte für den 10-Kilometer-Lauf, dann muss man auch alle Konsequenzen tragen. Also Konsequenzen tragen, sich halt hier seriös vorbereiten, sonst muss man eher was sagen, müsste man das ja auch nicht machen. Daher absolut in Ordnung und freue mich dafür, jetzt hoffentlich gut dann vorbereitet zu sein, dass man ordentlich ja ein gutes Resümee ziehen kann und dann kann man dann nächste Woche wieder voll anziehen mit mehr Stunden.
Okay, dann mehr Stunden und so weiter. Du hast es gerade angesprochen. Der 70.3 auf Mallorca steht dann Ende Mai an. Nee, nicht Ende Mai, sorry, Anfang Mai. Was denn persönlich jetzt schon, wenn du das sagst, deine Zielstellung für das Rennen?
Ja, Zielstellung. Ganz ehrlich, ich habe mich noch nicht so ganz auseinandergesetzt mit der Topografie und also mit dem Streckenprofil und zu wissen, wo ich wie ein wenig punkten möchte. Aber ich glaube, essentiell oder wo ich sicherlich am meisten rausholen möchte, ist beim Laufen. Jetzt muss man sagen, seit Januar keine Verletzung mehr, endlich jede Woche gute 60 bis wahrscheinlich 75 Kilometer rennen oder laufen. Geschwindigkeit, also mit Intensität eingebaut, mit dem Lever-System. Also ja, es sind extrem viele gute Eigenschaften aktuell fürs Laufen, die ich letztes Jahr nicht hatte. Und dadurch erhoffe ich mir natürlich schon sehr, dass ich hier irgendwie einen Gump oder einen großen Gump machen konnte. Und ich habe das auch das Gefühl, dass ich den bis Mai realisieren kann. dass ich dann ja schlussendlich ja Mallorca mit dem ein wenig überraschen kann oder mich selbst dann überraschen kann und hoffentlich dann dadurch sehr weit vorne lande, damit der Lauf einfach gut läuft.
Ja, dann Richtung 73 Mallorca. Du hast gesagt, du hast noch nicht so viel Zeit gehabt, dich damit zu beschäftigen. Wird es vorher in der Schweiz eine Freiwassereinheit geben oder ist das aktuell aufgrund der Wetterlage und noch kalten Seen, was sich wirklich nur auf die Insel dann halt beschränken wird?
Ja, die richtig harten Gesunden und uns, die würden wahrscheinlich jetzt irgendwann den Neo anziehen und in irgendeinen Alpensee wahrscheinlich springen, bei vielleicht schönen 10 oder 12 Grad. Ich gehöre nicht zu dieser Spezies. Ich bin definitiv ein Warmwasserschwimmer. Nee, also auf das werde ich definitiv verzichten. Da wird es keine Einheit geben in der Schweiz. Einzig, doch da, dass ich dann, ja, voraussichtlich, aber das ist noch nicht ganz definitiv geplant, aber sehr wahrscheinlich eine Woche vor dem Race schon auf Mallorca anreisen darf. Aus geschäftlichen Gründen, oder ja, dank dem Geschäft, dass ich dann dort eine 1-2 Freiwassersequenzen noch einbaue, sodass ja vielleicht ein wenig da das Meer wieder erprobt werden kann, aber sonst muss man fairerweise sagen, sind wir hier ein wenig die Hände gebunden.
Ja, klar, auf alle Fälle eine Freiwassersaison in Europa jetzt zu trainieren, ist auf alle Fälle anspruchsvoll. Beziehungsweise nahezu nicht möglich. Radsaison, du sagst es, wir sind mittlerweile bei roundabout 30 Stunden. Wenn wir jetzt rausschauen, wie viel Prozent des Trainings auch mit dem Arbeitsalltag, den du gerade hast, absolvierst du mittlerweile draußen und wie viel Prozent sind es noch drin? Wie hat sich das Ganze verändert?
Ja, ich glaube, wenn man einen Podcast zuhört, dann denkt man immer so, der hockt da immer noch nur noch auf der Rolle. Ja, es ist auch so, es gibt gewisse Einheiten, die auf der Rolle stattfinden, aber tatsächlich mittlerweile spielt das Wetter echt gut mit. Es sind immer noch knappe 5 oder 6 Grad draußen, vor allem wenn man dann bezeiten am Morgen losgeht oder gegen Abend, wenn die Sonne schon wieder runtergeht. Nichtsdestotrotz verleiht es einen natürlich nach draußen und ich würde sagen, mittlerweile ist es so 60-40% Verhältnis, also 60% draußen, 40% drinnen. Bin dann gespannt oder freue mich bereits schon auf die Zeitverschiebung, die jetzt kommt. So hat man natürlich gegen Abend ein wenig mehr Spazi, wo man ja tendenziell noch eine längere Ausfahrt machen kann nach der Arbeit und nicht noch irgendwie ja versuchen zu müssen, um 4 Uhr aufzustehen, damit man um 5 Uhr noch irgendwie ja bei halber Dämmerung irgendwie eine Runde draußen drehen kann. Das kann man jetzt auf den Abend verschieben und das ist schon praktisch. Also ich denke, das 60-40-Verhältnis wird jetzt demnächst mal auf 70-30-Verhältnis verbessert.
Okay. Ja, das ist auf alle Fälle interessant und klingt gut. Dementsprechend passiert da auch was. In welcher Disziplin macht es dir am meisten Spaß, wieder draußen unterwegs zu sein?
Ja, ich glaube, das erkennen sehr viele Ahnen, definitiv das Radfahren. Vielleicht, man würde einfach unter Umständen das erste Mal denken, ja gut, vielleicht ist es auch das Laufen, weil ganz von vielen habe ich jetzt die Resonanz gehört, Laufen Indoor, oh, keinesfalls, vor allem nicht, wie kannst du das 70, 80, 90 Minuten aufs Laufen gehen, aber mir fällt schon ja die Augen zusammen, wenn ich 20 Minuten aufs Laufen gehen muss, fairer Point, das ist auch absolut langweilig, das kann ich jetzt hier nicht wirklich verschönigen. Nichtsdestotrotz finde ich es fast schlimmer, jeweils die 2, 3 oder 3,5 Stunden auf die Rolle zu gehen, vor allem ist es halt denn schon noch so, dass man oder dass wir in unserem Konstellation mit dem Trainingsplan häufig 2 Stunden, 2,5 oder 3 Stunden Rad am Stück haben. Und dann finde ich es mittlerweile das Kumulative fast schlimmer, wenn ich dann irgendwie sehe, ja gut, es sind 3 Tage hintereinander mit je 2,5 Stunden Radfahren und die muss ich alles drinnen machen, wie wenn ich einfach sehe, gut, auf 3 Tage habe ich einmal 40 Minuten laufen und einmal 70 Minuten laufen, dann finde ich das viel, viel angenehmer, als zu wissen, dass ich gesamthaft irgendwie 6 Stunden auf der Rolle hocke. Demzufolge bin ich jetzt echt schon happy, dass ich das Radfahren wieder nach draußen verlegen kann.
Ja, auf alle Fälle spannender Punkt und ja, auch da mal Einblicke zu bekommen, was das für dich als Athlet bedeutet, jetzt wieder draußen unterwegs zu sein oder drinnen, beziehungsweise ja, wie das Ganze sich bei dir auch auswirkt oder dass du sagst, okay, ja, das verändert sich und prozentual verschiebt es sich. Ist es so, dass es dir dann jetzt draußen einfacher fällt, intensive Einheiten zu realisieren oder würdest du sagen, das macht keinen Unterschied zwischen Indoor und Outdoor?
Nee, das ist schon so. Also zum einen würde ich sagen, hat sich natürlich bewährt, dass man wieder klassisch das Winterprogramm drinnen absolviert hat und versucht hat, irgendwie sich ja durchzuquälen. So ist man jetzt recht abgehärtet nach vier draußen und durchaus also die längeren, so klassisch 4x4 Minuten, die solche Geschichte fallen um einiges einfacher draußen zu machen anstelle zu drinnen. Wie du muss ich sagen, und ich wäre gespannt, wie viele das bestätigen können, aber es ist schon so, wenn man drinnen auf der Rolle trainiert, man verliert komplett das Gefühl für Geschwindigkeiten. Man bleibt ja an Ort und Stelle. Und wenn man dann draußen wieder mal fährt, vielleicht noch ein wenig Rückenwind hat und dann realisiert, ja, man macht so klassisch 4x4 Minuten, wo man sehr an die Grenzen geht, auf einmal hat man in sehr guter aerodynamischer Position ein 45er, 50er drauf. Man realisiert auf einmal, wie schnell das man ist, wie weit das man kommt in 4 Minuten und auch, ja, auf was man alles achten muss, wenn man nicht einen Radweg hat, sondern auf der öffentlichen Straße fährt, wo die Autos halt trotzdem dann 80 noch fahren, beziehungsweise die Differenzen zwischen Radfahrer und Auto gar nicht mehr so stark ist und das dann viele Autofahrer auch wieder unterschätzen. Es ist, ja, also ich muss mich zu Beginn echt ein wenig daran gewöhnen, an die neue Situation und auch ein wenig, ja, auf einmal die gewisse Gefahren, die hier entstehen können, wieder besser abschätzen. Also da, es hat nicht nur positive Vorteile, wenn man draußen ist.
Okay, das klingt auf alle Fälle trotzdem auch interessant, wie du halt sagst, dass sich das Radfahren auch ändert und in gewisser Art und Weise es auch wichtig ist, sogar mal draußen zu trainieren und nicht indoor, weil man das ganze, ja, Fahrgefühl und so weiter, wie du es gerade beschreibst, sonst verliert, oder was ist da dein Empfinden?
Definitiv, also ich glaube nicht pauschal verliert, aber es ist schon so, dass man den Bezug zu seinen eigenen Leistungen weniger hat, weil man indoor, man sieht halt einfach nur noch seine Wattzahlen, aber weiß ja nicht, die Wattzahlen und die aerodynamische Position, die versucht man zu verbessern, man weiß aber nicht, was das für positive Konsequenzen ja auf der Straße hat. Man hofft ja immer, dass man schneller wird, aber was das dann ja im normalen Alltag wieder bedeutet, schneller zu sein, dass man unter Umständen auch eine größere Gefahr darstellt oder ja, in Kauf nehmen muss. Das ist quasi das, was man halt dann erst draußen realisiert.
Ja, mega interessant. In dem Sinne würde ich sagen, hast du uns auf alle Fälle jetzt erstmal wieder abgedatet, wie aktuell der Trainingsstand ist. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn du den ersten 10-Kilometer-Wettkampf hattest und den vollgelaufen bist und wir da dann ein Update kriegen, wie der Ganze für dich lief und wie das war, mal einen 10-Kilometer-Lauf Vollgas laufen zu können.
Definitiv. Also ich glaube nicht nur du bist gespannt und nicht die Zuhörer und Zuhörer, sondern auch ich selbst bin gespannt, was ich hier volllaufen kann oder laufen kann und was dann herauskommt nächsten Montag.
In dem Sinne, Yannick, dir eine gute Trainingswoche und auch ein bisschen Entlastung und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Definitiv. Ich danke dir. Ciao, Markus.
Ciao. Oh, jetzt, ja, nee, war doch gut auf alle Fälle. Ja, wollen wir Freitag oder Donnerstag nochmal telefonieren wegen dem Pacing?
Ja.